die Presse.
Die Welt werde nach dem Irankrieg auf jeden Fall sicherer sein. Das haben US-Präsident Donald Trump und Teile seiner Regierung seit dem US-israelischen Angriff auf den Iran, also seit dem 28. Februar, bereits mehrfach betont. Nach fast 14 Tagen Krieg zeichnet sich nun aber eher das Gegenteil ab. Die Theokratie im Iran hält den Angriffen nämlich bisher stand, teilt weiter gegen Israel und die arabischen Staaten aus und sie setzt darauf, dass den Gegnern die Abwehrwaffen schneller ausgehen als ihrem Militär die Raketen und Drohnen. So beschreibt das unser Korrespondent Thomas Seibert in einem seiner jüngsten Texte in der Presse. Fakt ist, anders als von Trump und Israels Premier Benjamin Netanyahu erwartet, gab es bisher keinen Aufstand gegen das Regime im Iran. Wir haben schon Anfang der Woche hier im Podcast den derzeit sehr gefragten Iran-Experten Walter Posch zu Gast gehabt, weil wir wissen wollten, wie er den neu eingesetzten obersten Revolutionsführer Mojtaba Khamenei einschätzt. Posch war dann übrigens am gleichen Tag abends auch in der Zeit im Bild 2 zu Gast. Ja, wir beide haben aber noch viel mehr Themen und Fragen besprochen, zum Beispiel die, was wollen die Iraner denn jetzt eigentlich, nämlich sowohl die Iraner im Land als auch jene im Exil. Und eine weitere Frage ist, wie lange wird der Atem der Amerikaner für diesen Krieg sein? Trump hat in den vergangenen Tagen ja mehrfach betont, der Krieg sei bereits so gut wie vorbei, die Iraner wären massiv geschwächt, das hat er auch am Mittwoch in einem Statement vor dem Weißen Haus mit dem wartenden Hubschrauber im Hintergrund zu Journalisten gesagt.
Right now they've lost their navy, they've lost their air force, they have no anti-aircraft apparatus at all, they have no radar, their leaders are gone, and we could do a lot worse. We're leaving certain things that if we take them out, or we could take them out by this afternoon, in fact within an hour, they literally would never be able to build that country back.
Im Iran sieht man das naturgemäß nicht so. Walter Posch hat uns auch daran erinnert, dass US-kritische Analysten wiederum genau das Gegenteil sagen. Sie zählen die militärischen Verluste und Schäden der Amerikaner etwa bei Schiffen und Raketen auf. Hören Sie jetzt Teil 2 unseres Gesprächs hier bei Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Sie können der Presse auch auf YouTube folgen. Dort sehen Sie einige unserer Podcast-Gespräche nicht nur in Ton, sondern auch im Bild. So auch dieses mit Walter Posch. Aber nun zu unserem Gespräch. Wieso haben die USA gemeinsam mit Israel nun vor bald 14 Tagen den Iran angegriffen? Zwischen Außenminister Marco Rubio und Donald Trump gab es ja da durchaus unterschiedliche Argumentationslinien. Was sagt Walter Posch? Welche Strategie verfolgen die Amerikaner eigentlich?
Netanyahu ist der Einzige im Westen, der echte Strategie hat, der das seit Jahrzehnten verfolgt. Der hat einen Plan, der geht von der Sicherheit Israels aus und seiner Bürger. Der weiß, dass er nicht hundertprozentige Sicherheit liefern kann. Dass er weiß auch, dass er nicht hundertprozentig alle Bedrohungen eliminieren kann, aber er ist weit gekommen. Er geht davon aus, dass Friedensverhandlungen und Friedensprozesse mit den Palästinensern nichts bringen, zumindest nicht so lange die vom Ausland unterstützt werden und dass Iran die letzte Bastion und damit zieht er das jetzt durch. Theoretisch könnte man immer Alternativen zu den Ansätzen von Netanyahu bringen, aber Israel ist eine Demokratie und eine, die halt bei den Abstimmungen und bei den Wahlen eindeutig Netanyahu ein Mandat gegeben hat mit seinen sehr weit rechts stehenden radikalen Koalitionspartnern. Und das kann er jetzt durchziehen, er kann es zum jetzigen Zeitpunkt durchziehen. Er ist als Persönlichkeit sehr geschickt, er kennt die USA gut, er hat nach wie vor großen Einfluss, er weiß auch, dass sich dort die Stimmung langsam ändert, also wenn nicht jetzt. Also seine Energie und seine Überzeugung und sein Einsetzen für das, was er für richtig hält, ist um ungleich größer als das, was auf der amerikanischen Seite entgegensteht. Was auch insoweit logisch ist, weil die Israelis in ihrer strategischen Mentalität immer das echte Gefühl haben, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und immer eben in den Sinne einer Vorwärtsverteidigung oder in den Sinne eines Angriffs denken oder denken müssen.
Hm. Dann die Frage angeschlossen, interessiert mich, Sie haben jetzt die unterschiedlichen Szenarien aufgezählt und auch gesagt, die Frage ist offen, ob die Amerikaner dann irgendwann Bodentruppen schicken oder nicht. Aber mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, also dieses, wie stark Israel und vor allem Netanyahu involviert ist und das wollte, im Vergleich dazu Amerika, wie lang sind denn die Amerikaner oder vor allem Donald Trump interessiert an diesem Konflikt?
Ich weiß nicht, wie sie den jetzt stoppen können.
Hm. Weil es jetzt einfach passiert ist. Jetzt kann man nicht mehr zurückziehen. Mhm. Auch nicht, wenn die Stimmung im Land so kippt, dass die MAGA-Bewegung sagt, was tust du hier? Und vor allem auch noch, wissen wir ja nicht, Menschenleben, amerikanische Soldaten noch mehr sterben.
Also die Iraner haben ja genau auf das gesetzt. Mhm. Aber wie realistisch ist es, dass die Amerikaner eine Niederlage eingestehen, wenn es bestenfalls ein schlechtes Unentschieden für sie ist? Mhm. Mhm. Das ist das Erste. Das andere ist, auch Trump-Kritiker, wenn es dann ernst werden sollten, dass man mal von amerikanischer Seite aufgibt, werden sich fragen, was sind denn die Konsequenzen davon? Hm. Beziehungsweise stellen sich die jetzt die Frage, was sind die Konsequenzen, wenn wir Stopp sagen? Hm. Chinesische, russische, iranische und sonstige US-kritische Analytiker sagen, die Amerikaner mit so und so viel Verschleiß und bei den Schiffen, die müssen alle ins Trockendock zurück, sie haben so viel und so viel Schäden bei den Flugzeugen, sie haben so und so viel Verluste bei den Raketen und so weiter und so fort. Das mag alles stimmen, sind aber trotzdem die Amerikaner. Und aus chinesischer Sicht ist es schon praktisch, da zählt jeder Flugzeugträger, der ins Trockendock geht. Alles, was jede Patriot-Batterie, jedes Luftabwehrsystem, das von Taiwan abgezogen worden ist, wenn es denn so stimmt und das Ganze nicht eine Übertreibung aus den Medien ist. Das ist alles klar, aber was tut man dann konkret damit? Auf der politischen Ebene wird es umso schwieriger, und das hat Trump sich selber zuzuschreiben, zweimal verhandelt zu haben und zweimal den Iran angegriffen zu haben. Mit wem will er denn da noch reden?
Mhm. Ja,
und eine dritte Macht, einen dritten Fürsprecher, einen Vermittler oder sowas, sehe ich momentan nicht. Mhm. Mittlerweile nimmt der Krieg ja auch seine anderen Dimensionen an. Die arabischen Staaten haben gesagt, jetzt ist es, sie verstehen viel, aber jetzt ist Schluss, und haben sich gegen den Iran in Position gebracht. Das ist noch nicht der volle Krieg, aber es ist eine deutliche Warnung an Teheran. Und so wie ich den Nationalismus von Mojtaba beurteile, von ein paar Aussagen, die ich von ihm kenne, wird er das dann sehr stark in der typischen alten persischen Sicht sehen und sagen, was wollen diese kleinen Staaten da gegen unsere großartige Nation, was natürlich ein typischer Trugschluss ist, den die Iraner sehr oft machen. Also die Emirate und Katar und Bahrain und Kuwait zu unterschätzen, ist ein Fehler, den man nicht machen sollte.
Vor allem alle zusammen. Ne?
Ja.
Apropos, wenn Nachbarstaaten schon erwähnt wurden, ich finde es in dem Zusammenhang immer ganz interessant zu hören, in Interviews, auch glaube ich, Sie wurden schon gefragt, ob denn jetzt dieser Krieg dazu führt, dass es einen Flächenbrand in der Region gibt, wo ich mir dann immer denke, naja, ist er nicht schon da? Also ich meine, ist das nicht schon sowas wie ein Flächenbrand in der ganzen Region? Ich meine, es sind so viele Konflikte wie seit Jahrzehnten nicht zeitgleich. Was mehr soll denn dann noch passieren?
Also ich finde auch das Bild vom Flächenbrand sehr unglücklich, weil man davon ausgeht, dass es eine einzige Ursache gibt. Tatsache ist, dass verschiedenste Konflikte schon die ganze Zeit toben. Manchmal entladen sie sich kinetisch, also es wird geschossen, manchmal eben nicht, aber sie sind da. Ethnischer Natur, sozialer Natur, politischer Natur, alle möglichen Konflikte sind konfessionell, religiöser, immer wieder in Kombination mit sozialen Problemen und mit Armutsproblemen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Krieg als solcher jetzt der größte Arbeitsgeber ist in der Region. Mhm. Wer zu Milizen geht, was wollen die jungen Burschen sonst arbeiten? Also das ist jetzt schon sehr relativ. Man kann es natürlich in ein gemeinsames Narrativ pressen, dass eben diesen Israel-Iran-Konflikt jetzt eben andere ausnutzen, um ihre anderen Rechnungen abzurechnen und zu sagen, ja schaut, wir sind Teil eines viel größeren Konflikts und unser kleiner Konflikt hier ist was anderes. Die große Frage für mich und wo es dann wirklich, glaube ich, beginnt, die Endphase des Krieges beginnen wird, ist, wenn die Houthis dann mit ihrer modernen Technologie in den Konflikt einsteigen. Sie haben ja schon mehreres angedroht. Die Hezbollah war klar, war die erste. Eine weitere Steigerung wäre, wenn ein Teil der schiitischen Milizen im Irak angreifen würde. Und ich betone hier noch einmal immer wieder, wie wichtig da die Rolle des Hohen Klerus in Karbala und in Najaf ist, weil die einzigen sind, die diese Gruppen halbwegs in Zaum halten können. Und die müssten im Sinne von einer möglichen Friedensordnung oder Einhegung des Konfliktes unbedingt gestärkt werden. Ein anderer kann das nicht, auch nicht die irakische Armee, auch nicht die irakische Regierung. Und die Frage natürlich auch, wie die waffentechnische Ausrüstung bei all diesen Gruppen ist. Wir sehen, dass Hisbollah jetzt bessere Raketen hat. Wir sehen, dass gewisse Gruppen von den schiitischen Milizen im Irak, im Iran jetzt eine Sonderausbildung bekommen haben in der elektronischen Kriegsführung. Das ist interessant. Das heißt also, es geht da um mehr als nur um das infanteristische Vorgehen gegen Amerikaner oder ihre Verbündeten. Und wir sehen eben auch, dass die Houthis diese letzten stillen Monate sehr wohl genutzt haben, um sich zu verbessern und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Und jetzt kommt es dann irgendwann einmal alles raus. Mhm. Wir werden sehen, wie weit es geht. Und dann kann es natürlich ganz schlimm werden, wenn signifikante amerikanische Ziele getroffen oder bekämpft werden. Ich persönlich, aber dazu bin ich zu wenig in der Raketentechnologie und in den technischen Aspekten der Abwehr von einem Flugzeugträger ausgebildet. Ich persönlich glaube eben nicht, dass es den Iranern gelingen wird, einen Flugzeugträger oder auch einen Zerstörer oder Korvette abzuschießen oder in Brand zu schießen. Aber nehmen wir an, dass das als Glückstreffer oder weil irgendetwas nicht funktioniert hat, gelingen sollte, dann glaube ich, gibt es noch einmal eine ganz andere Eskalation. Und für die Iraner hat die Eskalation begonnen mit dem Abschuss eines ihrer Schiffe vor Sri Lanka, das ja unbewaffnet war, was an einem indischen Manöver teilgenommen hat, und das fehlende Seerettung der Matrosen, das sind Sachen, die Iraner sehr verbittert haben. Also wenn man nicht wirklich ein ganz besonders großes Angebot an Teheran macht, das quasi der eigenen Demütigung gleichkommt, glaube ich nicht, dass die zum jetzigen Zeitpunkt stoppen. Und wenn ausgeschossen ist und wenn die keine Raketen mehr haben, dann ist sowieso alles offen. Hm.
Kommen wir jetzt mal vom aktuellen Schlachtfeld sozusagen zu den Menschen. Die Frage, die jetzt viele stellen und sich nämlich sowohl im Land, im Iran als auch für Exil-Iraner ist, was wollen denn die Iraner eigentlich? Und eben wie gesagt, auch an Sie die Frage, ich glaube, so einfach lässt sich das nicht beantworten. Es gibt viele verschiedene Gruppen. Was würden Sie denn sagen, wird sich da jetzt seit dem Ausbruch des Krieges vor 10 Tagen die Lage im Iran und unter Exil-Iranern verändert?
Zunächst einmal, was wollen die Iraner? Ich glaube, am deutlichsten und am klarsten haben wir das vor einigen Jahren bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten gesehen. Ein Großteil der Bevölkerung oder ein wichtiger Teil der Bevölkerung, vor allem in der Mittelklasse, hat das Regime einfach satt und will es, wenn sie es nicht loswerden, wenigstens, dass die sich halbwegs aufführen. Ein Teil der traditionellen Regimeanhänger dort, wo das Regime seine Basis hat, ist mit der wirtschaftlichen Performance alles andere als zufrieden. Deswegen waren die letzten Prozesse in der Anfangsphase so gefährlich, weil da ging es um mehr als nur um wirtschaftliche Proteste, zumindest in der ersten Phase, sondern damit haben die Anhänger auch gesagt, wenn sie inkompetent seid, dafür gibt es keine Entschuldigung. Mhm. Macht es irgendeine Politik, dass das vernünftig wird und tut uns da nicht mit ideologischen Slogans abspeisen, und das ist von den eigenen Anhängern kommen aus dem Basar. Also das war schon sehr, sehr gefährlich, und es war auch etwas, worauf das System eigentlich keine Antwort gehabt haben. Sie haben dann irgendwas von Good Governance und so weiter geredet, weil sie genau wissen, dass in ihren Kernbereich man jetzt hergeht und sagt, dann macht es halt Abstriche in der Ideologie, aber
öffnet wieder die Wirtschaft quasi.
Genau, und, ja. Was die Protagonisten von Khamenei nicht tun wollten, weil sie wissen, erstens, dass es intern Widerstand gibt und zweitens, dass sie in diesem Zusammenhang sich selber quasi demütigen müssen und nach Canossa gehen. Die erste Forderung ist einfach, dass man mal mit, auch wenn es jetzt kein perfekter Staat ist, auch wenn er autoritär ist in vielen Zügen, auch wenn das politische System nur halboffen ist und der Selektionsmechanismus, wie man ins Parlament kommt, sehr manipuliert ist, dass man wenigstens sicher sein kann an Leib und Leben, dass es kein Risiko gibt von staatlicher Seite, dass die Abläufe funktionieren, dass man Rechtssicherheit hat, und das Symbol, ein Zeichen des Regimes ist ja aller Regime ist ja, dass die Rechtssicherheit abnimmt und verschwindet, dass man private Netzwerke braucht, um geschützt zu sein, um an sein Recht zu kommen. Und das war die Hauptforderung, die sich dann, die eigentlich als erste von der Frauenbewegung erkannt worden ist, die seit, glaube ich, 20 Jahren ihren engeren, aus dem linken und liberalen Bereich stammenden Umfeld verlassen konnte und wirklich im ganzen Land aktiv worden ist. Da ging es um konkrete Sachen mit Rechte von Müttern, Schutz vor Gewalt und so weiter. Also das hat dem Regime schon gezeigt, dass es nicht gegen eine Gruppe von ideologisch und kulturell eher westlich orientierten Frauen handelt, sondern wirklich, dass das ein Bedürfnis der gesamten iranischen Gesellschaft ist, und zwar vom ganz frommen bis zum ganz säkularen Teil. Das war sozusagen der Grundtenor. Das ist alles hintertrieben worden, das Regime ist in eine weitere Regression zurückgegangen und konnte sich ja eigentlich nicht mehr reformieren. Es gibt bei vielen Regimen, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr reformierfähig sind, weil dies alles zu eingeschleift ist und die bisherigen Abläufe so stark sind, dass man sie nicht weder verbessern kann, und wenn man sie verbessert, dass das neue System eigentlich nicht funktioniert und das alte schon kaputt ist. Also bleibt man beim unteren Mittelmaß, das man hat. Darüber hinaus gibt es natürlich konkrete Forderungen, die an den Staatsaufbau gehen. Und das ist interessant, weil das weggeht von der Natur des Regimes und hin zum Problem des modernen iranischen Staates. Man muss sehen, dass seit 1920, seit der großen Reform unter Reza Khan und dann spätestens seit 1925, als er sich zum Schah gekrönt hat, bis heute wir eigentlich von einem Staat sprechen können in den Grundstrukturen. Und das Verhältnis des Zentrums Teheran zu den Provinzen genau so abläuft, wie eben seit diesem ganzen Jahrhundert. Es ist anders als in der Vorgängerdynastie der Qajaren, aber es ist die Islamische Republik quasi als Karikatur von Pahlavi-Staat zu sehen. Und die Probleme waren immer, wie gehe ich als Zentralstaat, wie geht ein Zentralstaat mit einer Nation um, die einen starken gesamtiranischen Nationalismus hat, der aber zu 45% aus Volksgruppen besteht, die nicht der Persisch als Muttersprache haben. Wie löse ich das auf? Wo tue ich Volksschulen oder Hauptschulen oder sonstige höhere Schulen oder den Universitäten erlauben, in welcher Sprache zu unterrichten? Wie gehe ich mit Regionalsprachen um? Wie gehe ich mit der Multiethnizität um? Und das in einem Land, in dem vollkommen unverständliche Dialekte, die eigentlich von der Sprachwissenschaft schon längst als unabhängige Sprachen erkannt sind, als Dialekte betrachtet werden und sehr leicht verständliche Varianten des Persischen dann als eigene Sprachen gelten und so weiter. Aber auch wir haben starke Turksprachen, wir haben ein starkes türkisches Element im Iran und verschiedenste kurdische und andere Sprachen, natürlich auch Arabisch. Das alles ist ungeklärt und würde auch unter den idealsten Voraussetzungen irrsinnig große Verwaltungsaufwände nach sich ziehen und wirkliche Anerkennung von Volksgruppen und Volksgruppenrechten funktionieren nur dann, wenn ich einen guten Rechtsstaat habe, der in der Verwaltung gut ist, weil die Verwaltung dann kompliziert wird. Also das geht dann bis zur Frage von, welche Eingaben darf ich in welcher Sprache machen, und von typischen quasi mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Problemen wie, dass man in der einen Sprache spricht, wenn man am Land ist, und in der anderen, wenn man im Basar ist, und in der dritten Eingaben an den Staat macht und es schriftlich macht, von dem will man noch gar nicht reden. Und da kommen immer dieselben Mechanismen. Da gibt es die Zentralisten, die sagen, um Gottes Willen, wir brauchen ein modernes, fortschrittliches Persisch, damit wir mit der Moderne zurechtkommen, und können da nicht jetzt irgendwelche Dialekte in den Bergen oder in der Wüste als Sprachen anerkennen, weil dann läuft das Land ganz auseinander. Und andere, die eben sagen, nein, wir können das vorsichtig machen. Das letzte Papier war von Hassan Rouhani, davor hat es eigentlich in den 50er Jahren ein paar Projekte gegeben. An sich ist der Staat autoritär und zentralistisch aufgebaut. So, dass es ein Problem ist, wissen wir. Es hat mehrere Provinzreformen gegeben, an denen bis jetzt alle gescheitert sind. Also Mohamed Reza Pahlavi, dann auch in der Zeit, wo er ganz schwach war, und der Premierminister General Rasmara und eben auch die Islamische Republik ist an dem immer gescheitert. Das ist aber wichtig. Ne? Komplizierter wird es noch, dass es in manchen Gegenden schon, wie im Osten von Iran, schon de facto Parallelherrschaften gehen. Im Osten zählt das Wort von Maulana Abdulhamid. Und der Staat fällt eben automatisch in seine autoritären Strukturen zurück. Und in dem Sinn ist es eben der Staat. Und natürlich benutzt er die Revolutionsgarden, aber das hat jetzt mit der jetzigen Ideologie des Regimes nichts zu tun. Und das ist auch etwas, was viele Exil-Iraner auseinanderdividiert, wie sie sich den Staat in Zukunft vorstellen, wenn sie so weit denken und einen Plan haben, der über die Entfernung des jetzigen Regimes hinausgeht. Und diese Frage hat natürlich das Potenzial, das Land zu zerreißen, beziehungsweise man kann sich eine einfache Parlamentssitzung vorstellen, wo so eine Verwaltungsreform diskutiert wird, wie die Leute sich gegenseitig befetzen an der Frage von Zentralismus, Nicht-Zentralismus, welche Sprache wo und so weiter. Also da braucht schon ein sehr gefestigtes. Das ist einmal ein Problem und diese Probleme werden nicht angegangen. Man konzentriert sich also auf die Mollahs, ohne eine wirkliche Analyse gemacht zu haben, wer denn die Mollahs wirklich sind, wie die Strömungen sind. Mir ist es öfters aufgefallen, dass man zum Beispiel von Europäern, die länger im Iran waren, dass die selten in den Gegenden waren, wo das Regime seinen Ursprung her hat. Südteheran, Westteheran, ganze Gegenden um Basar. Oder das Schimpfen auf die Regierung mit Ablehnung des Prinzips des Revolutionsführers gleichgesetzt wird. Das hängt eben sehr davon ab, wo man ist und wo man sich befindet. Und die Hoffnungen der Bevölkerung waren natürlich schon ein bisschen optimistisch zu sagen, da kommt irgendjemand, der tut uns die Tyrannen weg und dann war's. Ja. Und setzt uns dann was ein. Die im Westen aktiven Gruppen vor allem kommen zum Teil aus der radikalen Linken. Also wir wissen ja genau, aus welchen Familien die Leute sind, wer bei welcher oder welche Strömung, oft zum Teil auch gewaltbereite Gruppen aus dem Iran, die alle aus den 70er und 80er Jahren stammen. Vor allem die kommunistisch inspirierte Linke, ganz verschiedene Gruppen von denen, hat das Problem, dass nach ihrer Revolutionstheorie eigentlich sie gewinnen hätten sollen und dann hat sie einfach ein Herr Khomeini ausgetrickst. Und das war jetzt historisch, da streiten sich die Leute noch, aber es war eben eine riesige Revolution und in kritischen Phasen, inklusive der Botschaftsbesetzung, haben wichtige kommunistische Gruppen die Islamisten unterstützt. Also diese Zusammenarbeit auf gemeinsamer antiimperialistischer Grundlage, während die bürgerlich-liberalen Kräfte im Ausland, die in der Opposition waren, den ausländischen Regierungen im Westen den Herrn Khomeini als liberalen, frommen Asketen präsentiert haben. Also mit dieser Frustration eigentlich dort, wo es an der Zeit war, Geschichte zu machen, vollkommen aufgrund einer falschen Analyse, falsche Schlussfolgerungen gezogen zu haben und sich sozusagen selbst dann eliminiert zu haben, das ist ein Frust, der natürlich mitspielt und das Element, das ja gerade die Linken ausgeschalten hatten, waren die Rollkommandos der Revolutionsgarden. Und ich sehe bis jetzt eigentlich keine wirklich bessere Analyse von Iran, von den Machtstrukturen von Seiten der Opposition. Anekdotensammlungen, wer wann wo wem umgebracht haben. Und teilweise gibt es brauchbare Studien oder Aussagen über die Art, wie der Sicherheitsapparat funktioniert, aber das sind zum Beispiel die von Menschenrechtsberichten veröffentlichten Abläufe und Dokumentationen weit besser und weit zuverlässiger.
Aber darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Wenn man jetzt nochmal an die verschiedenen Gruppen auch im Exil sich genauer ansieht, dann ist schon auch auffallend, dass es da eben auch hier unterschiedliche Gruppierungen gibt, die sich hier quasi auf einer Straße gegenüberstehen und andere Dinge wollen und sich auch nicht besonders mögen, hat man den Eindruck. Das ist innerhalb von einer Woche sehr, sehr stark zu spüren, auch in Österreich, auch in anderen Ländern.
Das hat jeder gewusst. Das hat jeder gewusst, der sich mit der Opposition genau beschäftigt hat und das Misstrauen gegenüber diesen Massenprotesten. Wir haben das ja auch vor ein paar Jahren gesehen, wo sie alle unter ihren eigenen Fahnen gegangen sind. Das Problem ist, dass auch in der Opposition die Bevölkerung und die, wenn wir sagen, die Staatsbürger, die iranischen Bürger und auch die, die hier leben, viel weiter sind intellektuell. Die wollen ja Zusammenarbeit, die wollen ja Brüderlichkeit, die wollen ja mehr Demokratie. Und die politisch aktiven Gruppen sich eingemauert haben in ihre eigenen Strukturen. Warum der Kronprinz, oder also der Sohn des letzten Schah, so gepunktet hat, war nicht, weil er in seinem alten monarchischen Programm stecken geblieben ist, sondern weil er gesagt hat, ich möchte den Übergang zur Demokratie moderieren und dann soll eben das Volk entscheiden. Mhm. Und genau dieser Punkt, nachdem haben ja irgendwie alle gelächzt, indem sie gesagt haben, endlich jemand, der uns nicht bevormundet und nicht sagt, er ist der Messias, sondern der quasi uns das Volk was gibt.
Okay,
nur die Anhänger selber von Pahlavi sehen das ein bisschen anders.
Und das ist ja das Spannende. Und da zeigt sich ja jetzt, also das müssen Menschen wie Sie, die sich gut auskennen, aber Menschen, die das nicht wissen, es gibt jetzt Beobachter, die sagen, bei diesen Protesten oder bei diesen Kundgebungen entpuppen sich zum Beispiel Reza Pahlavis Anhänger als antidemokratisch bisweilen sogar faschistoid und zeigen da ein Bild, das nicht besonders positiv ist.
Ja.
Also Sie überrascht das nicht?
Nein.
Okay, das heißt, aber trotzdem ist ja die Frage, Reza Pahlavi hat sich sozusagen als gemäßigte Lösung dargestellt und seine Anhänger sehen das nicht so. Er muss ihnen ja irgendwie Signale gegeben haben, weswegen die Anhänger glauben, dass das sozusagen dann in diese Richtung gehen würde.
Also wir werden sehen, wie es jetzt mit dem Iran weitergeht und wie die Unterstützung von Reza Pahlavi funktionieren. Tatsache ist, dass er keinen Kontakt zu den Sunniten aufgenommen hat. Tatsache ist, dass er keinen Kontakt zum schiitischen Klerus aufgenommen hat, was ein gewaltiger Unterschied zu seinem Vater ist. Heutzutage steht das Bild, also dass dieser aufgeklärte Monarch da Opfer von diesen schiitischen Fanatikern geworden ist. In Wirklichkeit war Mohammed Reza Pahlavi auch im Klerus, im Schiitischen, bei der höchsten Stufe durchaus anerkannt als Monarch. Also das war nicht so, dass es hat natürlich die Kritik gegeben am Lebenswandel und so weiter, aber er ist nicht in Frage gestellt worden. Er hat eine sehr starke mystische Ader auch, er verstand was von Religion. Mhm. Er hat also er ist Opfer von Khomeini geworden und Khomeini war nun sicherlich einer der politisch gerissensten Personen des 20. Jahrhunderts. Das muss man schon sagen. Aber an sich hatte er als Monarch sehr wohl einen guten Griff für den Klerus. Das ist ein anderes Problem ist, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, diese kurdischen Gruppen, die in den Iran gehen wollen oder so, oder weiß nicht, sind sie schon drin oder sind sie noch nicht drin. Wahrscheinlich wollen sie über Haj Umran gehen. Welchen Weg wollen sie sonst nehmen, wenn sie in gewissen Mengen gehen? Mit denen kann er halt auch nichts anfangen. Die sind für ihn eben dann auch Separatisten. Das passt in die Pahlavi-Ideologie rein. Zentralstaat, wir modernisieren. Wir sind quasi der Identifikationspunkt für alle Iraner, aller Volksgruppen. Wir haben mit den Notablen von allen Volksgruppen gute Beziehungen. Von den Sufi-Scheichs bis zu den Stammesfürsten, von den Nomaden bis zu den urbanen Schichten der Bevölkerung. Alle identifizieren sich mit den modernen Monarchen. Das wäre typisches Pahlavi-Denken. Aber er hat den Kurden jetzt eben, also diesen Kurden, die Gruppen fast alle aus der radikalen politischen Linken stammen, denen hat er gleich Separatismus vorgeworfen. Warum? Weil er die Frage nach der kulturellen Autonomie und so weiter nicht wirklich auf dem Kalender oben hat, auf der Agenda, Entschuldigung, oben hat. Und da muss man sagen, geht das Regime so geschickt mit dem Ausspielen der einen Gruppe gegen die andere um, wie es der Pahlavi-Staat eben gemacht hat. Im Gegenteil, ich glaube sogar, das Regime hat da nichts wirklich Innovatives gemacht, sondern setzt da eigentlich im Prinzip eine mildere Art der pahlavischen Politik fort.
Das Völkerrecht wird jetzt ständig herausgenommen, um auch hier zu zeigen, dass es hier um einen völkerrechtswidrigen Angriff handelt. Ich wollte Sie fragen als Iranist, wie sehr Sie sich eigentlich fürs Völkerrecht interessieren.
Ja, schon. Und zwar deshalb, weil ich beschäftige mich auch sehr intensiv mit dem schiitischen Klerus. Ich will bei weitem nicht behaupten, da alles verstanden zu haben. Und bin nach wie vor erst bei der historischen Aufarbeitung der Texte und wie sie reagiert haben. Aber Völkerrecht ist etwas, was der schiitische Klerus sind ja in erster Linie Schriftgelehrte und die sehen sich als Kirchenrechtler, wenn man diesen Terminus technicus holprig übertragen wollen ins schiitische Konzept. Die sehen sich darin befugt, Rechtsakte zu setzen. Und jeder Schritt, den sie machen, wird natürlich auch vom Völkerrecht betrachtet. Nehmen Sie die erste große Protestaktion gegen die Amerikaner in den 60er Jahren, wo Khomeini es gelungen ist, wirklich berühmt zu werden im Iran, und zwar über den engsten Kreis der Theologiestudenten in Rom hinaus. Das war die Frage des Status of Forces Agreements. Ein Truppenaufenthaltsabkommen, das den Status von ausländischen Truppen regelt, wird in der Regel mit jedem Land abgeschlossen. Und die Amerikaner, wie alle anderen Staaten, die irgendwo Truppen haben, bestehen da auf eine gewisse Rechtssicherheit für die eigenen Soldaten und so weiter. Und das ist zerklaubt worden, und zwar nicht nur anhand der iranischen Verfassung, der iranischen Gesetze, der Scharia, aber eben auch anhand des Völkerrechts und nach der Wiener Konvention von den 60er Jahren, welche Rechte Diplomaten haben, welche nicht und so. Und das war bei denen von Anfang an dort, und in allen Argumenten, die gesamte Nukleardebatte ist nur vor diesem Hintergrund zu stehen. Da gibt es einen Atomwaffensperrvertrag, da drinnen wird das Recht auf Anreicherung festgeschrieben, also haben wir Recht auf Nuklearanreicherung und Ende der Debatte. Sehr legalistisch. Es ist damals der EU, die also damals noch sehr penibel auf Rechtssätze beharrt hat, gelungen zu sagen, ja, das ist aber ein Vertrag, der so eine anderen Zeit stammt, der die modernen Verhältnisse nicht abdeckt. Deswegen brauchen wir ein besonderes Regelwerk, das das ergänzt und so. Und deswegen hat, aber das war zuerst das Recht, bevor man überhaupt über das Technische sprechen konnte, musste man da eine gemeinsame Interpretation über diesen rechtlichen Aspekt finden. Und das ist der EU und der Javier Solana gelungen. Einerseits eben, weil die EU so penibel auf internationales Recht und auf Völkerrecht geachtet hat. Und andererseits, weil die entscheidenden Leute damals wie Javier Solana oder Joschka Fischer sehr viel von Nukleartechnologie verstanden haben.
Ja, aber
und
was heißt denn jetzt die aktuelle
jetzt
Lage?
Jetzt ist es auch so, dass Gefühl die Iraner sich zurückziehen auf den Standpunkt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff, es gibt keine unmittelbare Bedrohung. Und da kommt eben jetzt dann auch wieder Sistani mit seiner Erklärung von letzter Woche rein. Und der sagt eben auch, das ist eine Aggression gegen den Iran. Und es geht nicht, dass ein Mitglied der UN von einem anderen Mitglied der UN angegriffen wird. Das muss im Weltsicherheitsrat beraten werden. Und das ist typisch Groß-Ayatollah. Und das wäre so diese streng legalistische Sicht, schießt es nicht, sondern setzt es euch irgendwo hin und verhandelt es. Sehr typisch für den Hohen Klerus. Das kommt auch aus der Tradition, wie sie Blutrache gelöst haben auf der primitivsten Ebene.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ja, geht es weg von dem, diskutiert das aus, ne, der, vernünftig, es bringt dir nichts, das hört dann nie auf, die Gewalt wird endemisch und stoppt nicht. Und das ist eben auch interessant, dass dieses Argument eben jetzt, was heißt interessant, es ist eigentlich vollkommen logisch im Selbstverständnis des hohen schiitischen Klerus. Auch hier wieder, immer unter Anführungszeichen, es sind Annäherungsbegriffe, die ich verwende, die am nächsten kommen zu dem, was darunter verstanden wird.
Zum Schluss noch eine Frage. Wien war ja gerade in dieser Woche, in der vergangenen Woche, dann auch ein Nebenschauplatz, weil sich in der IAEA hier Vertreter getroffen haben und auch darüber gesprochen haben, was schon lange ausgemacht wird, wie man in Sachen Atomprogramm weitermacht. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Was ist da in diesen Verhandlungen, die natürlich dann überschattet waren durch den Angriff am Wochenende davor, herausgekommen? Oder welchen Eindruck haben Sie da bekommen?
Also auch wenn man sich mit der IAEA und wenn sich IAEA und Iran jetzt einigen, wie der Kontrollmechanismus funktionieren soll und so weiter. An sich ist es ja schon einmal gut, dass das Prinzip, dass ein zusätzliches Inspektionsregime die Lücken im Atomwaffensperrvertrag schließt und man dann ein Modell hat, wie man mit anderen Schwellenländern umgeht, ja, sehr positiv. Aber momentan steht es im Hintertreffen, solange geschossen wird. Und je länger das dauert und je gefährlicher das wird, desto größer stellt sich die Frage, inwieweit das totes Papier wird, totes Papier in der Hinsicht, dass vielleicht die Iraner dann sagen, dass diese Politik von Khamenei Vater hat uns da reingebracht, wir hätten von vornherein auf Atomwaffenprogramm gehen sollen, oder dass die Amerikaner sagen, die Verluste sind so hoch, oder die Israelis, die Verluste sind so hoch, es ist so dramatisch, wir verlieren jetzt so viel, wir müssen ein Exempel statuieren und das Ganze dann durch einen Nuklearschlag lösen.
Abschlussfrage, in welcher Sache, wir haben heute auch viel über den Westen und den Blick auf den Iran gesprochen, wo herrscht heute jetzt wirklich in der aktuellen Lage auch das größte Missverständnis in Bezug auf den Iran?
Also zunächst einmal gibt es relativ wenig Iranisten, die sich jetzt, also wirklich hauptfach Iranisten, die sich intensiv mit der Islamischen Republik beschäftigen. Es beginnen erst die Studien über den Pahlavi-Staat. Da muss ich auch sagen, dass wir auf der Landesverteidigungsakademie darin sehr führend sind und mit den führenden Universitäten der Welt darin kooperieren und Institutionen. Das beginnt erst auch auf der Akademie der Wissenschaften. Also die akademischen Grundlagen sind relativ schwach noch, unter anderem, weil es immer so ein toxisches und heißes Thema ist, weil auch, ich habe begonnen mit persischer Literatur aus dem Mittelalter, das Nuklearprogramm, dass ich da irgendwo mich einarbeiten muss, war eigentlich nie in meinem Lebensplan vorhanden. Und dann dauert es ja relativ lang, bis man die Sprachen gut kann, bis man die Gesetzestexte einfach gut lesen kann und technische Details. Es wird immer schwieriger im Iran zu studieren. Also das ist eins, das fehlt diese akademische Grundlage, und dann war das halt immer ein Teil des Machtspiels. Am Iran hat die EU gezeigt, dass sie gleichwertig neben den Amerikanern stehen kann. Das war das übergeordnete Interesse, und jetzt zeigt man von Seiten der wichtigsten EU-Staaten, dass man ganz auf Seiten der USA ist und eben keinen eigenen Akzent setzen will, und dann nimmt es eben auch wieder ab. Und da ist, was ich allgemein finde, ist, wenn jemand versucht, den Iran nachzuvollziehen, warum die solche Entscheidungen treffen, dann gibt es drei Extreme oder drei Modelle, sagen wir so. Die einen unterstellen ihre eigene Erfahrung und sagen, wenn die diese und jene Elemente haben, dann reagieren sie bestimmt so und so. Mhm. Das ist einfach, das machen vor allem Politikwissenschaften, diese Übertragung von ihrer Fachliteratur auf den Iran. Ging es nach der politikwissenschaftlichen Fachliteratur, hätte es keine islamische Revolution gegeben. Das andere ist, die zum ersten Mal entdecken, dass die Mullahs ja gar nicht so sind, sondern was anders sind. Die fangen dann romantisieren an, weil sie im Gegensatz zum Syrien, zum alten syrischen Regime oder zu anderen eher bärbeißigen, nationalistischen, arabischen Staaten in einem Diskurs drinnen waren. So, dann wird da fast schon romantisch überhöht. Da heißt dann, der Iran ist ja 2500 Jahre, der moderne Iran, mit dem wir es zu tun haben, stammt aus dem Jahr 1920 und Schluss. Und da wird dann gleich das ganze Kulturelle reingebracht. Ja, Kultur spielt eine Rolle, aber in den seltensten Fällen ist man dann runtergegangen dorthin, wo in den Süden Teherans, wo das Regime zu Hause ist, oder in die Gegenden, wo die Hezbollahis zu Hause sind, wo die Freiwilligen kommen, sondern hat eben, also sie ganz liebe, nette, tolle, kultivierte Ayatollahs getroffen, wenn man überhaupt dann getroffen hat oder sonst war mit Intellektuellen Umweg. Und wenn man es dann versucht, wie ich es versuche, dass sie das anhand der Originalquellen erschließen will, dann steht man in einem strukturellen Nachteil, weil man wird nie den Zugang bekommen und die Masse an Originalquellen, die man dann für die direkte Politikberatung bräuchte. Jetzt bin ich nicht mehr, seit Jahren nicht mehr, oder in Österreich nicht in der Politikberatung tätig, sondern in der akademischen Zuarbeitung, das ist was anderes, weil man das ja dann ergänzen muss mit anderen Quellen. Aber wenn man so die Reden analysiert und so weiter, man muss sich sehr beschränken auf einen gewissen Teil, den man versteht. Und vieles weiß man eben nicht, und zwar die Sachen, die dann oft von, nicht jetzt bei uns, aber in Deutschland und so weiter, international gefragt werden, wie viele Raketen hat Iran wirklich und so, woher soll ich das wissen? Ich weiß es einfach nicht. Oder wann greifen sie an? Was man aber sagen kann, ist, wenn man genaue Analyse macht, wie der innere Druck ausschaut, das funktioniert nur so lange, solange man die Sachen gut gegenlesen kann, solange man Propaganda sezieren kann, und da gibt es auch wenig Hilfe. Ich habe von Klemperer LT Lingua Terzi Imperie genommen, weil ich so beeindruckt war, wie jemand, der nur den völkischen Beobachter hat, anhand der Sprachanalyse in der Lage war, vorauszusehen, was wirklich los ist, dass die Niederlage Deutschlands absehbar war. Und ich versuche diese Methode eben zu übertragen und komme da sozusagen wieder zurück zu meiner literaturwissenschaftlichen Urheimat.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie die Sprache gut lesen konnten? Weil Sie vorher gesagt haben, das braucht eine Zeit. Wie lange hat das
da
bei
Ihnen
gedauert?
Ich könnte Ihnen jetzt jederzeit eine andere Antwort geben, weil ich war mit 25 eigentlich schon recht gut, allerdings halt mit Texten aus dem 16. Jahrhundert, die ja auch in einer normalen Konversation manchmal nicht wirklich hilfreich waren. Und also zum Teil sehr, sehr, sehr altmodische Ausdrücke verwendet, bis mir dann einmal geschossen ist. Das sind ja alles Ausdrücke, die von Reitern kommen, weil die Leute alle vom Pferd gesessen sind. Also die Zügel des Abschieds umwerfen, heißt halt nicht auf Wiedersehen. Und man muss sich in jede Fachsprache, wie bei allen Fachsprachen, man muss sich hart einlesen und einarbeiten. Und ich habe so eine doppelte Herausforderung, weil ich ja auch Türkisch mache und habe mich da auch einmal in die türkische soziologische Sprache einarbeiten müssen. Und das ist schon hart. Und ich glaube, dieser Prozess hört nie auf. Mhm. Und der hört auch für Muttersprachler nie auf, weil Fachsprachen eben sehr kompliziert sind. Was ich mittlerweile gelernt habe, ist diesen Slang der Islamisten. Das ist eine eigene Ausdrucksweise, die je nachdem, wie man sieht, hoffentlich bald oder doch nicht, verschwinden wird. Hm. Aber die haben schon ein sehr starkes literarisches Oeuvre hinterlassen und mit dem muss man sich eben auch auseinandersetzen.
Herr Bosch, ich hätte noch viele Fragen. Ich glaube, ich werde Sie wieder einladen, weil ich annehme, dass der Konflikt noch länger dauern wird. Da würde mich nämlich auch interessieren, apropos Quellen und Lesen, wie Sie das eigentlich so angehen jetzt aktuell. Aber wir müssen auf die Zeit schauen. Ich sage Ihnen für heute danke, dass Sie da waren.
Danke vielmals.
Das war Teil 2 unseres Gesprächs mit dem Iran-Experten Walter Posch. Teil 1 ist bereits am 10. März erschienen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und diese Folge finden Sie natürlich auch ganz einfach im Feed Ihres Podcast-Catchers. Mehr zum Krieg gegen den Iran, unter anderem von unserem Korrespondenten Thomas Seibert, finden Sie dafür wiederum auf diepresse.com. Und wenn Sie uns auf YouTube folgen möchten, finden Sie auch diesen Link in allen Begleitartikeln. Machen Sie es gut und auf bald!